Hallo und willkommen zu unserer heutigen Analyse. Stellen Sie sich mal vor, ein Teil Ihres Unternehmens braucht dringend Geld vielleicht. Eine Tochtergesellschaft in einem anderen Land, die expandieren möchte. Die Muttergesellschaft könnte natürlich einspringen, klar. Entweder mit einem direkten Kredit oder indem sie für einen Bankkredit bürgt. Aber die Frage ist ja, wie legt man dafür eigentlich faire, ja, marktgerechte Konditionen fest? Genau das ist unser Thema heute, die Bepreisung von konzerninternen Krediten und Garantien. Wir stützen uns dabei auf detaillierte Unterlagen der Fair Consulting Group, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigen. Okay, packen wir das mal an. Unsere Mission für Sie heute: zu verstehen, wie diese Preise in der Praxis ermittelt werden und warum ein durchdachter methodischer Ansatz dabei so unglaublich wichtig ist. Fangen wir mal ganz grundlegend an. Was genau sind das für Transaktionen, über die wir hier sprechen?
Im Grunde gibt es ja zwei Hauptszenarien, die immer wieder vorkommen. Erstens, eine Muttergesellschaft gibt ihrer Tochtergesellschaft direkt einen Kredit. Das Geld fließt also innerhalb des Konzerns und die Tochter zahlt dafür Zinsen an die Mutter. Zweitens, die Tochtergesellschaft braucht einen Kredit von einer externen Bank. Weil die Tochter allein vielleicht nicht kreditwürdig genug ist oder nur zu sehr hohen Zinsen Geld bekäme, springt die Muttergesellschaft ein und gibt der Bank eine Garantie. Sie bürgt also dafür, dass der Kredit zurückgezahlt wird. Und im Gegenzug zahlt die Tochtergesellschaft dann eine Garantiegebühr an die Mutter. Das klingt ja erstmal nach Vorgängen, die nur das Unternehmen intern betreffen, oder?
Genau, das ist der Punkt, an dem es standen wird. Es sind zwar interne Transaktionen, klar, aber sie müssen auf einer klaren kaufmännischen Grundlage stehen. Das ist eben kein geschenktes Geld oder eine reine Formsache zwischen verbundenen Unternehmen. Für den Kredit müssen Zinsen berechnet werden, die dem Markt entsprechen, und für die Übernahme des Risikos durch die Garantie muss eine angemessene Gebühr fließen. Ja. Der entscheidende Grundgedanke dahinter ist das sogenannte Fremdvergleichsprinzip. International kennt man das als Arm's Length Principle. Das Prinzip besagt, die Konditionen für diese internen Geschäfte müssen so gestaltet sein, als ob sie zwischen voneinander völlig unabhängigen Dritten unter vergleichbaren Umständen abgeschlossen worden wären. Warum das so wichtig ist? Naja, zum einen sorgt es für interne Klarheit und Fairness sozusagen. Zum anderen, und das ist oft der Haupttreiber, das muss man sagen, fordern externe Prüfer, allen voran die Steuerbehörden weltweit, genau das. Die wollen halt sicherstellen, dass über ungerechtfertigte interne Konditionen keine Gewinne künstlich in Niedrigsteuerländer verschoben werden.
Das leuchtet ein, das Fremdvergleichsprinzip also als Leitplanke. Aber wie setzen Unternehmen das in der Praxis um? Wenn ich mir als Muttergesellschaft überlege, welchen Zinssatz ich meiner Tochter berechnen soll, woher nehme ich die Zahlen? Die Unterlagen zeigen ja, dass die Vorgehensweisen da durchaus unterschiedlich sein können.
Das stimmt. Die Praxis ist vielfältig. Das hängt oft von der Komplexität der Transaktion ab und natürlich von den verfügbaren Daten. Einige Unternehmen orientieren sich stark an externen Marktbenchmarks. Das heißt, sie suchen nach Daten zu vergleichbaren Krediten oder Garantien, die am freien Markt zwischen unabhängigen Parteien abgeschlossen wurden. Das ist oft der Königsweg sozusagen, aber nicht immer einfach, weil wirklich vergleichbare öffentliche Daten manchmal schwer zu finden sind.
Und wenn Benchmarks schwer zu finden sind, was dann?
Dann gibt es andere Ansätze. Manche holen zum Beispiel indikative Angebote von Banken ein. Also, was müsste die Tochtergesellschaft denn zahlen, wenn sie sich das Geld direkt bei einer Bank leihen würde? Entweder mit oder eben ohne Garantie der Mutter. Das gibt zumindest einen Anhaltspunkt. Ja? Wieder andere Unternehmen haben in der Vergangenheit, das muss man auch sagen, auf die eigenen Finanzierungskosten der Muttergesellschaft geschaut. Also zu welchen Konditionen kann sich die Mutter selbst am Kapitalmarkt refinanzieren? Und man hat dann vielleicht diesen Zinssatz plus einen kleinen Aufschlag verwendet.
Aber Sie deuten an, dass dieser Ansatz, also einfach die Kosten der Mutter weiterzugeben, vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß ist.
Genau das ist ein wichtiger Punkt, den auch die Unterlagen hervorheben. Diese Vielfalt an Methoden zeigt hier auch die Herausforderung. Man muss eine Balance finden, die der spezifischen Situation gerecht wird und vor allem dem Fremdvergleichsprinzip standhält. Und gerade die früher durchaus verbreitete Praxis, einfach die günstigeren Finanzierungskosten der kreditwürdigeren Muttergesellschaft als Basis zu nehmen, die wird zunehmend kritisch gesehen. Der Grund ist einfach, sie ignoriert die tatsächliche eigenständige Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers, also der Tochtergesellschaft. Als Beispiel wird in den Materialien Japan genannt, wo seit Juni 2022 wohl strengere Regeln erwartet werden oder vielleicht schon gelten. Die verlangen explizit, dass die Bonität des Schuldners angemessen berücksichtigt wird. Das heißt, man kann nicht mehr einfach sagen, die Mutter bekommt Geld für 2%, also geben wir es für 2,5% weiter, wenn die Tochter alleine vielleicht 6% zahlen müsste. Verstehen Sie? Das unterstreicht halt die Notwendigkeit einer fundierten, nachvollziehbaren und gut dokumentierten Methode, die eben die Risikosituation der Tochter in den Mittelpunkt stellt.
Und da sind wir bei einem Kernpunkt, der das Ganze wirklich interessant macht. Die Bonitätsbewertung, das Rating, wie es heißt. Sie sagen, die Kreditwürdigkeit der Tochtergesellschaft ist entscheidend für den Preis. Aber wie wird diese Bonität denn ermittelt? Große Konzerne haben vielleicht ein externes Rating von Agenturen wie Moody's oder Standard & Poor's oder in Japan eben R&I und JCR, wie die Unterlagen erwähnen. Aber was ist mit den vielen Tochtergesellschaften, die kein eigenes externes Rating haben? Das dürfte ja die Mehrheit sein, vermute ich mal.
Das ist in der Tat eine zentrale praktische Herausforderung. Wenn kein externes Rating für die Tochtergesellschaft vorliegt, was sehr, sehr häufig der Fall ist, muss man auf andere Methoden zurückgreifen. Eine Möglichkeit sind interne Modelle oder spezialisierte Software-Tools. Die Unterlagen nennen hier als Beispiel S&P Capital IQ Risk Calc. Das ist ein weit verbreitetes Modell, das auf Basis der Finanzkennzahlen der Tochtergesellschaft, also Daten aus Bilanz und GUV, eine statistisch fundierte Bonitätseinschätzung, ein sogenanntes implizites Rating, berechnet. Solche Tools versuchen, die Methodik der großen Ratingagenturen nachzubilden und so eine, objektive Grundlage zu schaffen.
Okay, also ein Tool kann helfen. Gibt es noch andere Wege, wenn die Tochter kein eigenes Rating hat?
Ja, eine sehr gängige Methode, gerade wenn die Muttergesellschaft selbst ein externes Rating besitzt, ist die Ableitung des Tochterratings vom Mutterrating. Die großen Ratingagenturen wie S&P haben dafür etablierte Vorgehensweisen entwickelt. Die Grundidee ist, die Bonität einer Tochtergesellschaft ist zwar eigenständig, aber sie ist nicht völlig losgelöst von der Bonität des Gesamtkonzerns und der Muttergesellschaft. Logisch irgendwie.
Wie funktioniert diese Ableitung vom Rating der Mutter genau? Ist die Tochter dann automatisch genauso gut oder schlecht bewertet wie die Mutter?
Nicht unbedingt. Nein, nein. Der entscheidende Faktor ist hier die strategische Bedeutung der Tochtergesellschaft für den Gesamtkonzern. Agenturen wie S&P klassifizieren Tochtergesellschaften typischerweise in verschiedene Kategorien. Das reicht von Kernaktivität, also Core, existenziell wichtig für den Konzern, über strategisch sehr wichtig, strategisch wichtig, bis hin zu moderat strategisch oder sogar nicht strategisch. Je nach dieser Einstufung wird das Rating der Tochter dann vom Rating der Mutter abgeleitet. Meist liegt das Rating der Tochter einige Stufen, man spricht davon Notches, unter dem der Mutter. Die Logik dahinter ist, man geht davon aus, dass eine strategisch extrem wichtige Tochter im Krisenfall mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von der Mutter unterstützt würde. Das stützt ihr Rating. Bei einer weniger wichtigen Tochter ist diese implizite Unterstützung schwächer, daher ist ihr Rating auch weiter vom Mutterrating entfernt. Das Beispiel in den Materialien illustriert das ja ganz gut. Wenn eine Muttergesellschaft ein BBB-Plus-Rating hat, könnte eine strategisch wichtige Tochtergesellschaft vielleicht ein Rating von BBB oder BBB-Minus erhalten. Das hängt dann von der genauen Analyse ab.
Verstanden. Das heißt, man ermittelt zuerst die Bonität der Tochter, sei es durch ein externes Rating, ein Tool oder durch Ableitung vom Mutterrating unter Berücksichtigung ihrer strategischen Rolle. Und dieser Schritt ist sozusagen die absolute Grundlage. Wie fließt dieses Rating dann konkret in die Berechnung des Zinssatzes für einen internen Kredit ein? Die Unterlagen zeigen da ja eine Formel, wenn ich mich recht erinnere.
Korrekt. Für Kredite ist der Ansatz relativ standardisiert, ja. Der Zinssatz, den die Tochter zahlen muss, setzt sich im Wesentlichen aus zwei Komponenten zusammen. Einem risikofreien Basiszinssatz und einer Risikoprämie, dem sogenannten Spread. Der risikofreie Zinssatz repräsentiert quasi die Kosten für Geld ohne jedes Ausfallrisiko in der jeweiligen Währung und für die vereinbarte Laufzeit. Dieser Basissatz kann variabel sein, dann orientiert er sich an Referenzzinssätzen wie zum Beispiel Tona für japanischen Yen oder SOFR für US-Dollar. Das sind die quasi täglich neu festgestellten Standardmarktzinsen. Oder der Basissatz kann für die gesamte Kreditlaufzeit fixiert werden. Das geht auch.
Und der zweite Teil ist dann der Risikoaufschlag, der Spread.
Genau, der Spread ist der Aufschlag auf den risikofreien Zins und er spiegelt das spezifische Kredit- oder Ausfallrisiko des Schuldners wider, in unserem Fall also der Tochtergesellschaft. Und genau hier kommt das zuvor ermittelte Rating ins Spiel. Je schlechter das Rating der Tochtergesellschaft ist, desto höher wird ihr statistisches Ausfallrisiko eingeschätzt und desto höher muss der Spread sein, den sie zahlen muss. Damit eben der Fremdvergleich erfüllt ist. Für ein Unternehmen mit einem Top-Rating, sagen wir AAA, ist der Spread minimal. Für eines mit einem schlechten Rating, vielleicht im B-Bereich, kann er erheblich sein. Klar, die Höhe dieses Spreads für verschiedene Ratings und Laufzeiten, die ermittelt man dann wiederum über Marktdatenbanken.
Das ist logisch für Kredite. Okay, nun zum zweiten Fall, die Garantien. Hier gibt ja die Muttergesellschaft das Versprechen an die Bank ab, einzuspringen, falls die Tochter den Kredit nicht bedienen kann. Die Mutter übernimmt also ein Risiko. Wie bepreist man das in Form einer Garantiegebühr? Die Unterlagen stellen da zwei Hauptansätze gegenüber, meine ich.
Richtig. Bei Garantien ist die Sache etwas vielschichtiger. Aber die Materialien beschreiben zwei gängige Methoden, den Yield Approach, also Ertragsansatz, und den Cost Approach, den Kostenansatz.
Fangen wir mal mit dem Yield Approach an. Wie funktioniert der?
Perspektive der Tochtergesellschaft, also des Begünstigten. Ja? Man stellt sich die Frage, welchen finanziellen Vorteil hat die Tochter davon, dass die Mutter für sie bürgt? Der Vorteil liegt ja klar darin, dass die Tochter dank der Garantie einen Kredit zu günstigeren Konditionen bekommt, als sie ihn allein mit ihrer eigenen, schlechteren Bonität bekommen würde. Man vergleicht also den Zinssatz, den die Tochter mit Garantie zahlen muss, der entspricht ja im Wesentlichen dem Risiko der Mutter, mit dem hypothetischen Zinssatz, den sie ohne Garantie zahlen müsste, also entsprechend ihrem eigenen Rating. Die Differenz zwischen diesen beiden Zinssätzen ist der maximale jährliche Nutzen der Garantie für die Tochter. Soweit klar? Die Garantiegebühr wird dann oft als ein signifikanter Teil dieser Zinsdifferenz festgelegt. Nicht unbedingt die ganze Differenz, denn ein Teil des Vorteils soll ja auch bei der Tochter verbleiben, meistens. Das Beispiel in den Unterlagen macht das greifbar. Eine Mutter mit BBB plus Rating bürgt für einen 5-jährigen US-Dollar-Kredit der Tochter. Durch die Garantie sinkt der Zinssatz für die Tochter erheblich. Aus dieser Zinsersparnis wird dann die jährliche Garantiegebühr abgeleitet. Im Beispiel wird eine Gebühr von 1% pro Jahr ermittelt.
Okay, der Yield Approach fokussiert auf den Nutzen für den Empfänger der Garantie. Und der Cost Approach?
Der Cost Approach wechselt die Perspektive und schaut auf den Garantiegeber, also die Muttergesellschaft. Hier fragt man, welche Kosten und Risiken entstehen der Mutter dadurch, dass sie diese Garantie gibt? Man versucht, die erwarteten Verluste zu quantifizieren, die der Mutter entstehen könnten, falls die Tochter tatsächlich zahlungsunfähig wird und die Garantie gezogen wird. Das basiert auf der Ausfallwahrscheinlichkeit der Tochter, abgeleitet aus ihrem Rating, und der geschätzten Verlustquote im Falle eines Ausfalls. Zu diesen erwarteten Verlusten kommt dann noch eine Marge hinzu, die das übernommene Risiko, die Verwaltungskosten und auch die Kapitalkosten des Garantiegebers abdecken soll. Dieser Ansatz ist oft komplexer in der Berechnung, das muss man sagen, da die Schätzung der erwarteten Verluste durchaus anspruchsvoll sein kann.
Welcher Ansatz ist denn nun der richtige oder der bessere?
Es gibt nicht den einen richtigen Ansatz, nein. Beide haben ihre Berechtigung und werden in der Praxis verwendet. Der Yield Approach ist oft einfacher nachzuvollziehen und auch zu berechnen, weil er auf beobachtbaren oder zumindest gut schätzbaren Zinssätzen basiert. Der Cost Approach bildet vielleicht direkter das Risiko für den Garantiegeber ab, ist aber, wie gesagt, datenintensiver. Oft versucht man, beide Ansätze zu berechnen und zu schauen, ob sie zu ähnlichen Ergebnissen führen. Oder man wählt halt den Ansatz, der für die spezifische Situation und die verfügbaren Daten am besten geeignet und vor allem am besten dokumentierbar ist.
Apropos Daten. Die Unterlagen nennen ja auch konkrete Datenbanken wie Refinitiv oder Bloomberg, die man nutzt, um die benötigten Zinssätze, Spreads für verschiedene Ratings und Laufzeiten zu finden. Das Beispiel zeigt ja nicht nur die Garantiegebühr von 1%, ermittelt über den Yield Approach, sondern auch einen konkreten Kreditzins von 5,9% für die Tochter. Der setzt sich dann vermutlich aus dem risikofreien Satz plus dem Spread zusammen, der dem Rating der Tochter entspricht, nehme ich an. Interessant finde ich auch, dass da ein Zinskorridor genannt wird, im Beispiel von 4,50% bis 9,70%. Was hat es denn damit auf sich?
Genau, und diese Datenbanken sind das Standardwerkzeug in der Praxis. Die sammeln Marktdaten von Tausenden von Anleihen und Krediten und erlauben es, die typischen Spreads für Unternehmen mit einem bestimmten Rating in einer bestimmten Branche für eine bestimmte Laufzeit und Währung zu ermitteln. Ja, das Beispiel mit den 5,9% illustriert das Ergebnis einer solchen Abfrage für das Rating der Tochter. Der Zinskorridor, den Sie ansprechen, der ist ebenfalls wichtig. Er zeigt die Bandbreite der Zinssätze, die für vergleichbare Transaktionen am Markt beobachtet werden. Der letztlich vereinbarte interne Zinssatz sollte idealerweise innerhalb dieses Korridors liegen, um die Marktkonformität zu untermauern. Es zeigt halt, dass es selten einen einzigen exakten Preis gibt, sondern eher eine Spanne von angemessenen Preisen.
Das Ziel ist also immer, einen nachvollziehbaren, marktnahen Preis zu finden, der auf objektiven Daten basiert, um eben diesem Fremdvergleichsprinzip gerecht zu werden.
Exakt. Und ein weiterer wichtiger Gedanke, der in den Materialien auch anklingt, ist folgender. Die Garantiegebühr, die die Tochter an die Mutter zahlt, ist eine echte Gegenleistung für das Risiko, das die Mutter übernimmt. Sie dient nicht primär dazu, der Tochtergesellschaft Kosten zu sparen im Vergleich zu dem, was sie ohne Garantie zahlen müsste. Der Sinn ist, einen Anreiz für den Garantiegeber zu schaffen, dieses Risiko überhaupt zu tragen. Ohne Garantie müsste die Tochter die höheren Zinsen ja sowieso selbst an die Bank zahlen. Die Gebühr kompensiert also die Mutter für die Risikoübernahme und die Verbesserung der Kreditkonditionen der Tochter.
Das ist ein guter Punkt zur Einordnung, finde ich. Zum Abschluss unserer Analyse sollten wir aber auch noch auf mögliche Fallstricke schauen. Die Unterlagen listen ja einige Punkte auf, bei denen man besonders aufpassen sollte, damit man später keine bösen Überraschungen erlebt, etwa bei einer Steuerprüfung. Was sind da so die häufigsten Stolpersteine?
Ja, die gibt es leider. Die Analyse und Bepreisung ist komplex. Und Fehler können teuer werden. Definitiv. Ein paar wichtige Punkte, die man im Hinterkopf behalten sollte. Erstens, sich nur auf ein paar unverbindliche Angebote von Banken zu verlassen, das kann trügerisch sein. Solche Angebote sind oft nicht detailliert genug, die Konditionen nicht vollständig vergleichbar mit der tatsächlichen internen Transaktion oder sie sind vielleicht strategisch gefärbt. Sie können ein Anhaltspunkt sein, sicher, aber selten die alleinige Grundlage. Zweitens, das hatten wir ja schon, die Finanzierungskosten der Mutter einfach blind auf die Tochter zu übertragen, ist hochproblematisch, weil es eben das individuelle Risiko der Tochter ignoriert. Das wird von Steuerbehörden weltweit zunehmend nicht mehr akzeptiert. Das ist ziemlich klar.
Okay.
Okay. Was noch? Gibt's weitere Punkte? Drittens, Details im Vertragswerk beachten. Wenn der Kreditvertrag zum Beispiel Vorfälligkeitsoptionen enthält, also die Möglichkeit für den Schuldner, den Kredit vorzeitig zurückzuzahlen, dann beeinflusst das den Wert und das Risiko des Kredits und muss bei der Preisfindung berücksichtigt werden. Das wird manchmal übersehen. Viertens, Aktualität der Daten. Finanzmärkte ändern sich rasant. Zinssätze und Spreads von vor einem Jahr können heute völlig irrelevant sein. Man muss unbedingt mit aktuellen Benchmark-Daten arbeiten. Unbedingt. Und fünftens, ein sehr praxisrelevanter Punkt, die Behandlung von kurzfristigen Krediten, die immer wieder verlängert werden, sogenannte Rollover-Kredite. Wenn ein vermeintlich kurzfristiger Kredit über Jahre hinweg immer wieder prolongiert wird, könnten Steuerbehörden argumentieren, dass es sich wirtschaftlich um einen langfristigen Kredit handelt. Das kann gravierende Folgen haben, wenn die Bepreisung, also der Zinssatz, nur auf kurzfristigen Konditionen basierte, obwohl langfristige Zinsen vielleicht viel höher wären. Da muss man aufpassen.
Das klingt nach einer ganzen Reihe von Minenfeldern, durch die man da navigieren muss.
Das ist es in der Tat. Jeder dieser Punkte kann zu Diskussionen führen, intern, klar, aber vor allem extern, mit der Finanzverwaltung. Bestandstände können zu nachträglichen Steuerzahlungen führen, Zinsen und im schlimmsten Fall sogar Strafen nach sich ziehen. Das unterstreicht noch einmal, wie unglaublich wichtig eine sorgfältige, detaillierte Analyse der spezifischen Transaktion ist. Und insbesondere der Bonität des Schuldners. Und diese Analyse muss auf aktuellen Marktdaten aufbauen und einer konsistenten, nachvollziehbaren Methodik folgen. Die Dokumentation ist hier wirklich das A und O.
Also ziehen wir ein Fazit aus unserer heutigen Analyse. Was ist die Quintessenz für Sie, wenn Sie mit konzerninternen Finanzierungen zu tun haben? Die Bepreisung von Krediten und Garantien zwischen verbundenen Unternehmen ist definitiv keine Nebensache, die man mal eben schnell am Rande erledigt. So viel ist klar. Sie erfordert einen strukturierten, ja fast schon wissenschaftlichen Prozess. Dieser beginnt mit einer fundierten Bewertung der Kreditwürdigkeit der beteiligten Gesellschaft. Darauf aufbauend müssen marktübliche Methoden angewendet werden, sei es die Ermittlung angemessener Zinsaufschläge, der Spreads für Kredite oder die Anwendung von Ansätzen wie dem Yield- oder Cost-Approach zur Kalkulation von Garantiegebühren. Das Ziel ist immer der Fremdvergleich. Immer.
Und lassen Sie mich das nochmals unterstreichen. Der vielleicht allerwichtigste Punkt ist eine lückenlose, schlüssige und nachvollziehbare Dokumentation des gesamten Prozesses. Welches Rating wurde wie und warum ermittelt? Welche Marktdaten und Benchmarks wurden herangezogen? Wie genau wurde der Zinssatz oder die Garantiegebühr daraus abgeleitet? Warum wurde Methode A und nicht Methode B gewählt? All das. Diese Dokumentation ist nicht nur für die interne Nachvollziehbarkeit und Konsistenz über Jahre und verschiedene Transaktionen hinweg entscheidend. Sie ist vor allem Ihr wichtigstes Verteidigungsmittel, falls externe Parteien, und das sind in 99% der Fälle die Steuerbehörden, die Angemessenheit ihrer Verrechnungspreise prüfen. Ohne eine solide, zeitnah erstellte Dokumentation stehen Sie bei einer Prüfung oft auf verlorenem Posten. Dann können Sie nur schwer argumentieren, warum Ihre Preise fremdüblich sind.
Ein klares Plädoyer also für Sorgfalt, Methodik und Dokumentation. Absolut. Und zum Abschluss wie immer noch ein Gedanke für Sie zum Weiterdenken, der vielleicht ein wenig über die reine Preisberechnung hinausgeht. Wir haben gehört, dass die strategische Bedeutung einer Tochtergesellschaft ihr abgeleitetes Rating und damit den Preis für Finanzierungen beeinflussen kann. Nun die Frage, wie könnte diese strategische Bedeutung jenseits der reinen Finanzmathematik für den Preis vielleicht auch die grundlegende Entscheidung beeinflussen, ob ein Konzern überhaupt bereit ist, einen Kredit zu geben oder eine Garantie zu stellen? Inwieweit spielen strategische Ziele eine Rolle, wenn es darum geht, finanzielle Risiken für bestimmte Konzerngesellschaften einzugehen? Selbst wenn der rein rechnerisch ermittelte Preis dafür vielleicht an der unteren Grenze des Akzeptablen liegt oder das Risiko objektiv hoch ist. Ein spannendes Spannungsfeld zwischen Finanzlogik, Risikomanagement und der übergeordneten Strategie des Konzerns. Denken Sie mal darüber nach.